Wenn ihr die Predigtreihe kennt und die Titel kennt, dann wisst ihr, dass es heute um diesen Mann geht, auch wenn ihr vielleicht nicht wisst, wer es ist. Frère Roger, mit bürgerlichem Namen Roger Louis Schulz Massouche. Ich werde euch gleich ein wenig von dem Leben dieses Mannes erzählen und davon, was oder wofür dieser Mann lebte. Aber darum wird es nur in der ersten Hälfte der Predigt gehen. Also um ihn als Menschen, um seine Biografie. Ich möchte dann versuchen, eine Sache aus diesem Leben herauszugreifen und zu gucken, was das mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Von ihm zu lernen. Und es geht mir bei dieser Sache um die Art und Weise, wie dieser Mann Gott begegnete. Also er hat in seinem Leben einen Zugangsweg zu Gott gefunden, der für ihn sehr bedeutend wurde. Und von diesem Zugangsweg möchte ich lernen. Unsere Predigtreihe heißt ja so, Menschen unterwegs zu Gott. Und diese Leute, über die wir hier predigen, sind alles Gottessucher gewesen, sage ich jetzt mal. Oder sie sind es noch, sie sind ja nicht alle tot. Das heißt aber nicht, dass wir mit allem, was diese Menschen gedacht oder gesagt haben, jetzt hier 100% übereinstimmen würden. Zum Beispiel haben wir als City Church durchaus ein anderes Verständnis von Kirche, als es der Papst vertritt, um den es nächstes Mal geht. Aber es geht uns nicht darum, was diese Menschen in ihrer Gesamtheit ausmacht, sondern es geht uns darum, dass es Gottessucher sind, Menschen, die versucht haben oder versuchen, und das sehr intensiv, ihr Leben mit Gott in Verbindung zu bringen, mit Gott zu leben. Und davon kann man lernen. Eigentlich, für mich ist das Bild jetzt ein bisschen unscharf, aber ich hoffe, für euch ist es schärfer, brauchst du nur dieses Foto anzuschauen, um zu ahnen, dass das ein Mann war, der Gott kannte. Knistert hier so ein bisschen? Wenn du dieses Foto anschaust, dann finde ich es, dann ahnst du, dieser Mann hat Gott gefunden. Und er war ausgesprochen gut darin, seinen Zugangsweg zu Gott zu nutzen. Und er war ausgesprochen gut darin, aus dieser Kraft, die er dort erlebte, wenn er mit Gott zusammen war, sein Leben zu gestalten. Warum ich das sage? Ich bin ihm nie persönlich begegnet. Ich kenne ihn also nicht wirklich. Ich kann nur etwas über ihn lesen. Ich kann lesen, was er gesagt hat. Ich kann lesen, was die ein Leben lang mit ihm zusammengelegt haben, über ihn sagen. Und ich kann mir Fotos von ihm anschauen. Und dann begegne ich einem Menschen, so empfinde ich es, aus dessen Gesichtszügen uns Gott zuzwinkert. In diesem Gesicht, empfinde ich, spiegelt sich niemand anderes wider als Jesus. Mal ganz nebenbei, ich glaube, ich behaupte das mal so, ich weiß nicht, ob man das belegen kann, aber manchmal habe ich den Eindruck, in den Gesichtszügen, in den Gesichtsfalten alter Menschen kann man herauslesen, was sie für ein Leben geführt haben. Und ob sie Menschen waren, die es verstanden, nah am Herzen Gottes zu sein und deswegen von dem Wesen Gottes, von Freude, von Gelassenheit, von Geborgenheit geprägt zu werden? Oder ob es anders ist. Bei vielen alten Menschen hat man den Eindruck, die Sorgen und die Bitterkeit haben ihre Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Wenn du dein Leben lang so schaust, dann nimmt dein Gesicht diese Falten an. Und bei diesem Gesicht, so empfinde ich es, ist die Freude eingegraben. Das sind Lachfalten, die man da sieht. Die Augen, wenn ihr euch die Augen anschaut, sie leuchten vor Güte. Dieses Gesicht allein reicht mir, wissen zu wollen, wie macht man das? 90 Jahre alt zu werden, 2 Weltkriege mitzuerleben, eigentlich ein Leben lang in Armut und Einfachheit zu leben und trotzdem ein Gesicht zu haben am Ende, aus dem die Freude Gottes strahlt. Okay, also so viel zu meiner Motivation, mich mit diesem Mann zu beschäftigen, Frère Roger. Jetzt ein paar Fakten zu seinem Leben, das ist die zweite Folie dann. Roger Louis Schulz Massouche wird 1915 in der Schweiz geboren. Sein Nachname verrät es schon ein wenig. Sein Vater war Deutsch-Schweizer, seine Mutter Französin. Und sein Vater war evangelischer Theologe und auch Roger hat in den 30er Jahren evangelische Theologie studiert. 1940 dann ist er 25 und er wandert aus nach Frankreich, in das Heimatland seiner Mutter, und im Dorf Thésée kauft er ein einfaches Anwesen. Irgendwo hat er das Geld her. Ich habe es gelesen, aber habe es auch wieder vergessen. Also er kauft dort ein einfaches Anwesen. Und Thésée liegt ganz nah an der deutsch-französischen Demarkationslinie damals. Und er beginnt von Anfang an zusammen mit seiner Schwester Menschen aufzunehmen, die aus Deutschland fliehen müssen. Vor allem Juden. Nicht nur, aber vor allem Juden. Und er versteckt sie in seinem Haus. 1942 schließt die Gestapo dieses Haus, verhaftet die Insassen und Schulz, der gerade in der Schweiz ist, hat also Glück, er ist gerade nicht dort und bleibt dann in der Schweiz bis 1944. Das müssen die Amerikaner wohl gewesen sein, naja, sagen wir mal, die aus Westen kamen, ja, das Dorf befreien und dann kehrt er zurück, 1944. Und er beginnt jetzt wieder mit diesem Haus für Menschen da zu sein, die in Not sind. Jetzt vor allem Kinder, Waisenkinder, die im Krieg ihre Eltern verloren haben. Und, das muss man sich hier reinziehen, deutsche Kriegsgefangene. Also die ehemaligen Feinde. Und in seinem Dorf, in Tessé, war er nicht beliebt dafür, dass er das tat. Sich jetzt um die kümmern, die eigentlich Feinde waren. 1949 dann geht aus dieser Arbeit, wo sie sich um Menschen in Not sind, kümmern, dieser Orden, den ihr vielleicht kennt, hervor. Sie gründen eine Ordensgemeinschaft, die Communauté de Thésée.
Eine Bruderschaft?
Weg. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Hört ihr mich schon? Jo, kann ich schon weiterreden, oder? Also sie gründen diese Bruderschaft. 7 Männer sind das am Anfang. Und sie verpflichten sich zu lebenslanger Ehelosigkeit, zu einem Leben in Gemeinschaft, zu einem einfachen Lebensstil. Damals waren es 7, heute gibt es diese Bruderschaft immer noch. Es sind über 100 oder es sind an die 100 so ungefähr Brüder, die da zusammenleben in Tessé aus, ich glaube, über 20 verschiedenen Nationen und aus total unterschiedlichen Konfessionen. Und ein zentrales Anliegen dieser Bruderschaft ist von Anfang an, sich um Leute zu kümmern, die ganz am untersten Ende der Gesellschaft sind. Also Solidarität mit den Ärmsten der Armen. Über die Zeit sind einige dieser Brüder ausgesandt worden von Tessé in andere Länder, Asien, Afrika, überall hin, und um dort mit den Ärmsten der Armen Gemeinschaft zu leben, so wie sie es in Tessé tun. Der Rest ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ende der 50er Jahre fängt das an, dass immer mehr Jugendliche Tessé entdecken und dorthin pilgern, kann man sagen, dahin strömen. Und irgendwo erhoffen, dass sie dort auf ihrer eigenen Suche nach Sinn Hilfe finden bei dem Leben dieser Gemeinschaft. Diese Botschaft der Versöhnung, die dort gepredigt wird, das Gelebte, dass man Versöhnung tatsächlich lebt, das zieht viele junge Leute an. 1974 findet in Tessé das erste Konzil der Jugend statt. Und dadurch wird die Gemeinschaft dann weltweit bekannt. Und seitdem kommen jede Woche Tausende von Jugendlichen dorthin. Also ich glaube ein halbes Jahr oder was, von Frühjahr bis Herbst kann man das tun, dorthin fahren. Und es sind jede Woche Hunderte oder Tausende Jugendliche, die dort einfach dabei sind und Tessé erleben. Und hier Antworten suchen auf Fragen, die sie haben, die ihr inneres Leben ordnen wollen, die über Gott nachdenken wollen, Verantwortung für die Schöpfung und so weiter. Mich würde mal interessieren, wer von euch in Tessé schon mal war? Na gut, es melden sich vielleicht jetzt so 10 oder 15. Also Tessé ist schon durchaus bekannt. Es ist auch so bekannt geworden, dass die höchsten Kirchenoberhäupter, die es so gibt, Tessé besucht haben. Frère Roger stand in ganz engem Kontakt zum Papst. Und da ist auch etwas Witziges passiert, was ein bisschen in die Schlagzeilen kam und was auch ein bisschen Ärger gegeben hat. Aber damals noch Kardinal Ratzinger hat ihm bei der Beerdigung von Johannes Paul II. Als Evangelischem die Kommunion ausgeteilt. Also da gab es eine ganz enge Verbindung auch zu Kirchenführern. Am 6.8.2005 schließlich wird Frère Roger während einem Gottesdienst in Tessé von einer jungen Frau, einer geistesverwirrten jungen Frau, erstochen. Im Alter von 90 Jahren. Und das war jetzt so grob sein Leben. Er hat nicht wenige Preise bekommen für sein Lebenswerk, aber das wird euch langweilen, und auch er war eigentlich kein Typ, der gerne im Rampenlicht stand, und deswegen stellen wir ihn jetzt auch nicht ins Rampenlicht. Man kann aber ein paar Werte benennen oder Lebensthemen, Dinge, für die er einfach stand und auch seine Gemeinschaft. Und das will ich noch machen. 4 Stück. Ein großes Lebensthema für ihn war Versöhnung. Dieses Wort taucht immer wieder auf, wenn man seine Schriften liest. Versöhnung, Frieden, Vertrauen. Und er hat das gelebt. Versöhnung zwischen den Nationen, sicher geprägt von der Kriegszeit, in der er aufgewachsen ist. Und Versöhnung zwischen den Konfessionen. Das waren so Dinge, die ihm wichtig waren. Und daher war es sein früher Traum, das nicht nur zu predigen, sondern es wirklich zu leben, Versöhnung. In einer Gemeinschaft von verschiedenen Nationalitäten, von verschiedenen Konfessionen. Und sie haben ihre Bruderschaft manchmal ein Gleichnis für Gemeinschaft genannt. Wir sind ein Gleichnis für Gemeinschaft. Und das ist der Grund, warum er Ex-Juden versteckt hat und danach deutsche Kriegsgefangene. Versöhnung. Und sein Wesen war davon durchdrungen, dass Gott auf unsere Welt kam und in Jesus Christus uns mit sich versöhnte und dass wir das deswegen leben können. Und man sagt, seine letzten Worte, und ich habe euch dieses auf eurem Handout ausgedruckt, seine letzten Worte in Bezug auf die Attentäterin war eigentlich nur ein Wort. Remittance. Vergebung. Das zweite, was auffällt, bei ihm Hoffnung in die Jugend. Er war jemand, der ein großes Herz für Kinder hatte und für Jugendliche und versuchte, in diese jungen Menschen den Samen zu legen für die Erneuerung der Welt, für die Erneuerung der Kirche. Er hoffte noch auf die Zukunft, denn er verband es mit der Jugend. Er hoffte darauf und glaubte daran, wenn Menschen die Liebe Gottes im Herzen haben und sie in diese Welt tragen, dann können wir diese Welt wieder bewohnbarer machen, so hat er es genannt, bewohnbarer. Und die jungen Leute, die in Tessé waren, die schickte er auf einen Pilgerweg des Vertrauens. Er hat nie versucht, eine Bewegung oder eine Jugendbewegung oder was zu gründen, sondern sagte, macht euch auf einen Pilgerweg, da wo ihr lebt. Lebt das, was ihr hier entdeckt. Vertrauen, Liebe, Gemeinschaft mit Gott. Lebt es da, wo ihr seid. Euer Leben lang. Das war das zweite, die Jugend. Das dritte, sein Herz für die Armen. Tese hat nie Geldspenden angenommen und tut es bis heute nicht. Wenn einer der Brüder dort eine Erbschaft macht, dann kann er das nicht an Tese spenden. Tese nimmt kein Geld an, außer das, was sie selbst durch ihre Arbeit verdienen. Sie möchten sich mit den Armen, denen, die nichts haben, solidarisieren. Und Roger hat mit Mutter Teresa zusammengearbeitet in Kalkutta. Sie haben zu Zeiten des Kalten Krieges undercover Brüder in die Ostblockstaaten gesandt, um für Leute da zu sein, die dort sind, die dort unterdrückt werden, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Also ein Herz für die, an die sonst keiner denkt. Das war das dritte. Und das vierte, und das ist jetzt das, wo ich hängen bleibe und wo ich jetzt Frère Roger dann auch gleich verlasse und zu dem komme, was das Ganze eigentlich mit unserem Leben zu tun hat. Das vierte ist mir das Wichtigste, was mir bei der Beschäftigung mit seinem Leben auffiel. Das vierte ist die Kraft der Stille. Das hat mich am meisten fasziniert bei diesem Mann. Er zog die Kraft für sein Leben aus Stille. Und zwar aus der Stille vor Gott. Wenn du heute nach Tessé gehst und dort eine Woche mitlebst oder ein paar Tage, dann bekommst du absolut kein hippes Programm präsentiert. Sie machen nichts, um Jugendliche irgendwie anzuziehen oder so. Wenn du dorthin gehst, dann wirst du einfach dabei sein, wenn sie dreimal am Tag beten. Morgens, mittags, abends. Und die Gottesdienste, die sie haben, sind Gebetsgottesdienste. Da wird kein Videoclip kommen. Da gibt es auch keine lange Message. Es geht darum, vor Gott still zu werden. Da, wo Menschen aus verschiedenen Ländern kommen und sich nicht mehr verstehen, im Grunde die Sprache, was wir tun können, ist vor Gott zusammen schweigen. Und die dort waren, sagen, da liegt eine unheimliche Kraft drin, in diesem einfach vor Gott sein und ganz einfache Lieder singen zusammen. Stille, das Geheimnis seines Lebens, ist mein Eindruck. Schweigen vor Gott. Sich einfach prägen lassen davon, dass Gott jetzt da ist. Scheint mir das Geheimnis seines Lebens zu sein. Ich habe euch zwei Zitate abgedruckt auf eurem Handout. Vielleicht sind sie für euch eine Erinnerungshilfe. Da sagt er, bleibst du dem Auferstandenen, also Jesus, bleibst du dem Auferstandenen nahe in langen Zeiten der Stille, die zunächst wüst und leer zu sein scheinen. Die Stille scheint unerheblich, aber in ihr reifen die mutigsten Entscheidungen. Und noch was, Kontemplation wird oft als Gegenteil von Aktion begriffen. Sie sei Untätigkeit, Flucht vor verantwortungsvollen Aufgaben. Dem stehen Tatsachen gegenüber. Christen, die sich im Einsatz für andere weit vorwagen, schöpfen ihre Energien aus den Quellen der Kontemplation. Kontemplation meint Versunkenheit. Jetzt aber bei Frère Roger nicht Versunkenheit in mich selber oder Versunkenheit in irgendwas Nirvana-mäßiges oder so, sondern bei ihm heißt es Versunkenheit in Gott und in die Bibel, in den Gott der Bibel und in Gottes Liebe. Mich darauf zu besinnen und tatsächlich darin einzutauchen, indem ich ruhig werde und still. Also Stille um in der Stille Gott selber zu treffen. Und aus dieser Begegnung dann heraus Kraft für den Alltag zu haben. Und er sagt, Kraft zu haben, mutige Entscheidungen zu treffen. Und er hat ein paar getroffen in seinem Leben. Und das ist Frère Rogers Zugang zu Gott. Und dieser ist für mich wichtig geworden und den möchte ich, dass wir ihn mitnehmen und überdenken, ob wir davon lernen können für unser Leben. Sein Zugang war also ein sehr einfacher, aber ein sehr prägender. Es war Stille. Jesus und Frère Roger allein. Und ich bin mir sicher, seine Lachfalten, sein Wesen, die Augen, die Güte ausstrahlen, haben genau dort ihren Ursprung. Dass er das hatte, oft hatte. Begegnung mit Gott. Haben darin ihren Ursprung, dass er ein Mann war, der einen Weg zu Gott kannte und diesen Weg jeden Tag gehen konnte und ihn jeden Tag gegangen ist. Und wenn es so ist, dass es diesen Weg gibt zu einer Quelle der Kraft, die Gott ist, würde es sich dann für mich und für dich lohnen, zu gucken, ob das ein Weg für uns sein könnte. Wenn die Aussicht besteht, dass wir später mit 90 ein Gesicht haben, das von Lachfalten geprägt ist und aus dem die Güte Gottes strahlt. Wäre es das nicht wert, darüber nachzudenken? Jetzt verlasse ich Frère Roger und komme zu Jesus. Er kannte diesen Weg auch. Ich lese euch ein paar Stellen vor, wo davon berichtet wird, wie Jesus diesen Weg ging. Ich muss jetzt hier ein bisschen suchen. Markus 1, 35. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und als sie ihn fanden, sagten sie, alle suchen dich. Jesus zieht sich zurück. So ähnlich in Markus 6, 45 und 46. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und nach Bethsaida ans andere Ufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, ging er auf einen Berg, um zu beten. Bei Anbruch der Dunkelheit war Jesus allein auf dem Land und so weiter und so weiter. Und noch eine, Lukas 5. Darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch mehr. Scharenweise kamen die Menschen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Aber Jesus zog sich zurück und hielt sich in einsamen Gegenden auf, um zu beten. Ich weiß nicht, ob man aus diesen Stellen schließen kann, dass Jesus das täglich oder oft gemacht hat. Der Schluss liegt ein bisschen nahe, aber es steht jetzt so nicht da, dass er das dauernd getan hätte. Es wird immer wieder berichtet, dass er es getan hat. Jesus wusste auf jeden Fall, wenn ich Gott treffen will, dann muss ich es bewusst wollen und ich muss es auch bewusst tun. Ich muss raus aus dieser Mühle, die mich sonst gefangen hält. Ich muss Gott suchen. Zeit mit ihm verbringen. Zeit für ihn mitbringen, wenn ich ihn suche. Und Jesus setzte da eine Priorität, weil ihm das lebenswichtig war. Wir entscheiden oft anders. Wir haben das vielleicht verstanden sogar und wir entscheiden trotzdem oft anders. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussehen kann, das Leben eines durchschnittlichen Menschen. Dass es oft anders abläuft. Jetzt kommt sozusagen eine kleine Theaterszene und ich muss gerade mal an die Technik gucken, ob wir das hinkriegen. Mit dem, was ich brauche. Könnt ihr mal gucken, es hat geklopft. Oh, kannst hier nicht in Ruhe lernen. Kann mal jemand an die Tür gehen von euch? Jo, ich gehe. Oh, du bist Gott. Ich hole die anderen da. Ach, du willst mit mir sprechen? Nee, was ich habe, nichts. Es nervt ein bisschen, das Klopfen nervt ein bisschen, ja. Also, über was? Du willst reden. Du, ich habe im Moment einfach keine Zeit. Der alte Kuri, also ich meine, Professor Kuri hat uns eine Arbeit für Montag reingedrückt und ich muss dafür lernen. Das ist überhaupt der Grund, dass ich hier geblieben bin in der WG. Ich dachte, ich hätte ein bisschen Ruhe. Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass du mich hier findest? Du ahnst schon, dass ich hier bleiben würde, bevor ich daran dachte, dass ich hier bleiben würde? Nicht schlecht. Weißt du ein paar Dinge über die Klausur am Montag? Nee, Quatsch. Mann, Scherz, nee, du, echt, schön, dass du reingeschaut hast. Ich muss mich in deinen Schreibtisch setzen. Du willst mich sonst wann mit mir treffen? Du, ey, im Moment ist einfach echt viel zu tun. Was? Ja, ich muss mein Lernpensum erhöhen, wirklich. Das muss langsam losgehen, sonst wird das nichts mehr. Und die Mädels, ja, es sind mehrere, ich muss mich um sie kümmern. Und dann 6 Hausarbeiten nebeneinander. Ey, im Moment ist einfach, ja. Wir können uns gerne mal treffen, wenn die Zeit wieder ein bisschen ruhiger ist. Also, nee, Weihnachten, ey. Ich meine jetzt mehr, weißt du, lass mich einen Job haben. Ein Haus. Ein Boot ist mein Lebenstraum. Und dann wird es irgendwann kommen, wo mehr Zeit ist für sowas, echt. Im Moment ist nicht so, ja. Also, ey, nett, dass du vorbeigeguckt hast, aber... Ach, und wenn du das nächste Mal kommst, kannst du kurz vorher anrufen. Danke, ja. Lisa, ich hab zu tun. Lisa, gehst du bitte kurz? Lisa! Ich gehe. Oh Gott, du willst Lisa? Du willst mich sprechen? Nee. Wie kommst du darauf? Es ist einfach... Du hast mich gerade gestört, es nervt ein bisschen, das Klopfen. Sonst. Um was geht's? Jetzt? Ja, ich weiß, ich habe das Haus, auch das Boot, habe ich dir erzählt, oder? Aber ey, im Moment, ich bin gerade voll im Stress. Es ist später, ja, du, die Kinder, ich habe ihnen versprochen, ich spiele heute Abend mit ihnen und wenn du Kindern was versprichst, musst du es halten, nicht danach. Kann ich ehrlich sein? Willst du, ja, konnte ich mir denken. Im Moment passt es gar nicht. Ich weiß, das hat sich vieles erfüllt und es ist aber, ich bin noch nicht so weit. Nicht, dass ich meine Jahrespläne nicht erfüllen würde. Ey, ich habe Zukunftsziele, die erreiche ich. 1 Jahrespläne, 2 Jahrespläne, 5 Jahrespläne. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du in diesen Plänen vorkommst. Ganz ehrlich, aber im Moment. Verstehst du, es ist, die Ernte ist reif. Ich muss das Heu einfahren, solange die Sonne noch da ist. Verstehst du? Und es kommt eine andere Zeit, da bist du herzlich willkommen. Echt? Ich finde das übrigens gut, dass du so hartnäckig. Weißt du was? Mach einen Termin mit meiner Sekretärin nächstes Jahr. Da ersparen wir uns beide echt viel Ärger. Gut, ciao. Ich bin unterwegs. Ja. Ich wusste, dass du pünktlich bist. Schön, dass du da bist, Gott. Ich habe auf dich gewartet. Wie, du willst nicht zu mir? Bist du Lisa? Ah, guter Witz. Ey, ich hätte es dir fast abgenommen. Nee, komm rein. Setz dich. Nee, du störst nicht. Ich habe Zeit. Ja, aber Kinder sind alle aus dem Haus. Rentenalter. Das Boot habe ich noch, klar. Spare ich auf für die Enkel. Siehst du die Schuhe aus? Willst länger bleiben? Immer! Klar, das wäre eine Möglichkeit. Du, ich nimm's mir nicht übel, aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich gedacht, wir sehen uns ab und zu. Sonntags morgens zwischen 10 und 11? Reicht dir nicht. Ich habe viel zu reden. Ich weiß, ich habe jetzt Zeit, aber... Ey, mein Leben war ein Terminkalender, ein voller Terminkalender, ein einziger voller Terminkalender. Und jetzt ist Rente, es ist Ruhe, ich habe mir das noch ein bisschen verdient, verstehst du? Ich finde es einfach zu viel verlangt. Mann, die Zeit vergeht. Vielleicht Gehst du jetzt auch wieder, also es war nett, dass wir miteinander echt, dass du vorbeigeschaut hast und weißt du, du willst wiederkommen. Hm. Pass auf, lass uns so machen. Wenn ich dich sonntags da wirklich nicht treffe, dann schaue ich bei dir vorbei. Ja. Und du musst auch nicht mal anrufen. Ich melde mich dann. Das war's. Also so oder so ähnlich läuft unser Leben oft, auch wenn das jetzt überzeichnet war. Aber das kann ich sogar für mich sagen, dass ich Gott begegnen will und eine Woche später denke ich, das war eigentlich keine Zeit. Gott passt einfach irgendwie nicht in unser Leben rein. Nicht nur, dass wir keine Zeit hätten, irgendwie wollen wir die freie Zeit, die wir haben, dann auch selten mit ihm verschwenden. Und so kannst du leben, bis du stirbst. Und du schickst Gott dabei ja nie ganz in die Wüste oder so. So war er ja nicht. Er gehört schon irgendwie zum Inventar. Es ist schön, wenn er ab und zu reinschaut. Aber eine tiefe Beziehung zwischen deinem Herz und seinem Herz, da investierst du nicht rein. Frère Roger hat eine andere Entscheidung getroffen. Jesus hat eine andere Entscheidung getroffen. Und wenn man sich das überlegt, Jesus, der Gottes Sohn ist, weiß, ich brauche Begegnung mit Gott. Und deswegen setze ich da eine Priorität. Ich brauche das. Sonst ist das Leben nicht Leben. Sonst fehlt mir das, was Gott mir geben will. Kraft, Freude, Frieden, das Bewusstsein überhaupt, dass er mich liebt, dass er da für mich ist. Ich brauche diese Begegnung. Und Jesus wusste auch, ich treffe Gott nicht einfach so im Vorbeigehen. Ich lerne ihn nicht kennen, wenn ich nur einmal die Woche sonntags morgens mir eine halbwegs gute Predigt anhöre. Das reicht nicht. Gott möchte viel mehr mit mir reden. Gott begegnet vor allem da, wusste Jesus, Gott begegnet mir vor allem da, wo ich ihn intensiv suche, wo es still ist, wo ich allein bin, ich und Gott. In der Bergpredigt hat er das mal sehr konkret gesagt. Und das ist eine ganz bekannte Stelle, jedenfalls kommt danach eine sehr bekannte. Da sagt er, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Und dann kommt das Vaterunser. Und manchmal ist es ein bisschen schade, dass man auch aus dem Vaterunsern wieder sowas machen kann, ne? Was man runterleiert. Jesus wollte eigentlich sagen, hey, das sind die intensiven Dinge, das sind die Dinge, um die es gehen kann mit Gott. Mach nicht viele Worte, bete um das, um was es wirklich geht. Jesus kannte Gott wie kein anderer und er wusste etwas über ihn, was er hier sagt. Gott ist ein Gott, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der im Verborgenen ist. Also wenn du Gott treffen willst, dann geh dahin, wo er ist. Es ist nicht ein Tempel, damals war das der normale Ort, oder sonst ein heiliger Ort, irgendwas, wo du hingehen musst, weil du das Gefühl hast, da ist Gott vor allem präsent, sondern Gott ist immer da, wo du mit ihm allein bist. Und Jesus weiß noch etwas von ihm. Er weiß, dass Gottes Stimme eine Stimme ist, die leise ist. Und dass es still werden muss, um sie zu hören. Und Jesus sagt eigentlich, du musst vor allem still werden. Leiere nicht Gebete herunter, als ob viele Worte Gott mehr dazu bewegen würden, etwas zu tun. Viel wichtiger ist, dass du auch mal anfängst zuzuhören. Und das ist nicht so leicht. Jeder von euch, der das schon versucht hat, weiß, das ist nicht so leicht. Denn es ist um uns herum pausenlos ruhig. Setz dich mal in dein Haus, mach die Tür zu und guck, ob es dann wirklich still ist. Es ist selten dann noch wirklich still. Es ist laut um uns herum in dieser Welt. Pausenlos werden wir zugeballert von Informationen, die wir verarbeiten müssen. Allein wegen dem Lärm und der Informationsflut ist es schon schwer für uns, Gottes Stimme da herauszufiltern. Es ist schwer für uns, Gott wahrzunehmen. Und ich glaube, dass die Hektik tatsächlich ein Feind Gottes ist. Die Unentspanntheit, mit der wir unser Leben oft leben. Dass wir so durch dieses Leben rasen. Das Leben so schnell geworden ist. Und dann, wenn es mal nicht stressig ist, wenn es mal nicht laut ist, wenn du mal Ruhe hast, ist dir schon mal aufgefallen, wie schnell dir die Stille auf den Geist gehen kann. Vielleicht auch unfreiwillig, weil einfach plötzlich ist es ruhig. Plötzlich hast du nichts zu tun und sitzt irgendwo. Und wie schnell das anstrengend wird. wie schnell du Antenne Bayern suchst oder die Kiste anmachst oder den Rechner irgendwas tust oder vielleicht einfach nur einen Roman liest, aber irgendwas, was deine Gedanken wieder ablenkt. Ich glaube, für viele von uns ist die Stille an sich schon etwas geworden, was wir kaum aushalten können. Weil es dann nämlich auch nicht so wirklich still ist, wenn es still ist. Wenn es still ist, dann schreien oft unsere Gedanken in uns. Und dann kommt alles wirklich aus unserem Herz hoch, innere Stimmen, die uns genauso wie die äußeren Stimmen ablenken davon, Gott zu hören. Oder einfach nur uns bewusst zu machen, dass Gott da ist. So, also wie können wir, wenn es Menschen gibt, die diesen Weg gehen, wenn Jesus diesen Weg gegangen ist, wie können wir uns auf den Weg machen, auf den gleichen, wenn es so schwierig ist? Wie können wir uns auf den Weg machen, den Jesus ging und aus dem Frère Roger die Kraft geschöpft hat für sein Leben? 4 kurze Dinge möchte ich euch sagen, sind wirklich nur kurze und sehr einfache Dinge, aber wo du einfach für dich überlegen kannst, will ich das mal ausprobieren. Ich glaube, das erste ist, du musst es wollen und du musst Stille schaffen. Wenn du dir das vornimmst und nicht irgendetwas Konkretes tust, wird nichts passieren. Also irgendetwas Konkretes, dass du dir sagst, okay, wann am Tag ist eine Zeit, wo ich abschalten könnte? Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Oder in der Woche. Vielleicht gibt es einen Tag, wo du sagst, ey, Samstagmorgens, könnte ich einen Spaziergang machen. Eine Stunde lang. Oder du könntest ganz konkret, das kann man machen, einmal im Jahr in ein Kloster gehen. Mit den Mönchen dort zusammenleben und tatsächlich einfach mal abschalten, still sein, ganz zur Ruhe kommen, die Welt draußen lassen. Warum nicht? Aber das Kloster ist schon ziemlich weit, ne? Vielleicht ist es einfach nur, dass du dir sagst, hey, ich gehe einmal die Woche joggen oder zweimal. Und während dem Joggen könnte ich anfangen, ein Gespräch mit Gott zu führen. Da ist es relativ ruhig. Also, du musst es konkret irgendwo festmachen, sonst wirst du es nicht tun. Als Zweite, du musst auch wirklich Gott suchen. Ja, also ich habe schon gesagt, in der Stille ist es oft gar nicht so still. Und darum begegnet dir auch nicht automatisch Gott, nur weil du ruhig wirst. Wenn du Jesus treffen willst, dann such in der Stille oder in der Ruhe konkret nach ihm. Und gerade wenn du Jesus noch gar nicht so gut kennst, dann solltest du die Bibel dabei haben. Weil hier findest du ihn drin. Man kann in der Stille auch alles mögliche andere suchen. Alle möglichen anderen Religionen tun genau dasselbe. In der Stille oder in der Kontemplation oder Meditation irgendwie das Überirdische suchen, was sie suchen. Also es ist wichtig, wenn du Gott begegnen willst, musst du Gott suchen. Wenn du ihn nicht kennst, dann schau, ob du dich mit der Bibel beschäftigen kannst in dieser Zeit. Das Dritte, fang an damit zu rechnen, dass Gott wirklich da ist und dass er sich mit dir treffen will. Wahrscheinlich bist du dir dessen gar nicht so ganz sicher. Und das ist auch normal, logisch. Nur wenn du es von vornherein ausschließt, dass es sein kann, dann bist du im Grunde nicht mehr auf der Suche nach Gott. Also versuch mal der ganzen Sache mit einem gewissen Vorschussvertrauen entgegenzugehen. Was kannst du schon verlieren? Und gib nicht auf, wenn du das Gefühl hast, nach einem Mal oder zweimal joggen gehen, mit Gott reden, ist nichts passiert. Suche Gott. Und das Vierte, fang mit ganz wenig an. Nimm dir nicht zu viel vor. Also Frère Roger ist 90 geworden und ich schätze nicht, dass er mit 25 einer war, diesen Weg sehr, sehr gut kannte. Also fang klein an. Vielleicht gehst du echt einfach an einem Sonntag mal raus und genießt die Ruhe und genießt es, dass Gott jetzt da ist. Vielleicht hast du ihm gar nicht viel zu sagen. Mach dir einfach bewusst, hey, ich gehe jetzt hier mit Gott spazieren. Und genieß es, dass er da ist. Wir schweigen zusammen, Gott und ich. Warum nicht? Ist ein Anfang. Vielleicht nimmst du dir einen Bibelvers, ist ein zweiter Vorschlag. Irgendwas, was du hier gehört hast oder was du zu Hause liest, du nimmst dir einen Bibelvers und nur den merkst du dir. Und nur über den machst du dir Gedanken. Und versuchst mal mit Gott über diesen Vers zu sprechen. Nur über einen Gedanken. Und noch was, sag Gott ruhig alles, was dich beschäftigt, aber irgendwann halt dann auch den Mund und fang an zu hören. Schau mal dein Leben aus Gottes Perspektive an. Und dann wird es dir nicht leicht fallen, deine eigenen Gedanken von dem, was Gott vielleicht jetzt gerade zu dir sagen möchte, zu trennen. Das ist okay. Du wirst es besser lernen. Aber versuch mal, Gott eine Chance zu geben, etwas in dir anzurühren. Wann also hast du Zeit dafür, Gott zu begegnen? Kann dein Leben so nachhaltig verändern? kann dazu führen, dass du mit 90 Jahren jemand sein wirst, dass du mit 90 Jahren ein Lachfaltenmensch geworden bist. Ja? Jemand, der Gott als so engen Freund kennt, dass das Wesen Gottes auf ihn abgefärbt hat. Und das könnte ein langer Weg sein, aber es wird kein Weg sein, der ohne Stille und ohne Zeit für Gott zwischen dir und ihm, den du ohne das gehen kannst. Wir werden jetzt zusammen beten. Alex wird ein bisschen Musik dazu machen. Drei Leute kommen nach vorne, bitte. Und also die drei, die ich gefragt habe. Und wir beten für das, was Frère Roger wichtig war in seinem Leben. Ihr werdet es gleich wiedererkennen. Aber wenn diese Gebete vorbei sind, dann sind wir einfach still. Dann wird auch die Musik langsam aufhören. Und dann halten wir einfach mal Stille aus und machen uns bewusst, dass Gott hier ist. Dass er uns lieb hat. Dass er interessiert an uns ist. Okay, wir beten zusammen.
Wir kommen jetzt vor dich. Und wir danken dir, dass du da bist. Wir wollen dich bitten, dass du uns deinen Frieden gibst. Du hast uns versprochen, dass wir deinen Frieden von dir bekommen können. Kein Frieden, wie wir den machen können, sondern einen Frieden, wie du uns geben willst. Wir wollen dieses Geschenk annehmen, Herr. Wir bitten dich um den Frieden, dass du den uns allen gibst. Nicht nur hier und jetzt, sondern die ganze Welt, aber auch ganz konkret für jeden Einzelnen von uns. Gib uns diesen Frieden da, wo Unfrieden in unserem Leben ist. In unseren Familien, mit unseren Freunden, Bekannten, in unserem täglichen Leben, mach diesen Frieden für unser Vater. Wir bitten dich darum. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du echt ein Riesenherz für die Armen, für die Verlassenen hast, für die Einsamen. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du immer mehr Menschen freisetzt, die deine Liebe und dein Herz zu den Menschen bringen, die ihnen helfen, die sie unterstützen, Herr, die einfach Gemeinschaft mit ihnen haben. Und Herr, ich möchte dich bitten für die Entscheider in Wirtschaft und Politik hier in den reicheren Nationen, Herr, dass du ihre Herzen, dass du ihre Gedanken lenkst, Herr, und ja, dass sie einfach die ärmeren Nationen mehr unterstützen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich Menschen freisetzt, die deine Liebe zu den Armen bringen, Herr. Danke.
Aus dem Himmel, du sagst in deinem Wort, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Vater, darum geht es, geht um dich, Jesus. Es geht nicht darum, wo wir unsere Gottesdienste feiern, ob wir in die Kirche gehen oder ins Kino. Es geht nicht darum, ob eine Band spielt oder vielleicht eine Orgel. Vater, nicht das, was uns unterscheidet, ist wichtig, sondern das, was wir gemeinsam haben, den Glauben an Jesus Christus. Ich möchte danken für Dinge wie Pro Christ, die jetzt stattfinden, für die Dinge wie das Stadtgebet in Würzburg, wie die Jugendlobpreisabende, wo Menschen aus verschiedenen Gemeinden zusammenkommen, um dich zu loben, um zu dir zu beten und vor dich zu kommen. Ich danke dir, dass du es möglich machst, dass wir gemeinsam einfach zu dir kommen, dass wir von unseren Unterschieden, wie wir vielleicht unseren Glauben leben, davon weggucken können und dass wir auf dich sehen können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, von uns selbst wegzuschauen, von unseren Unterschieden wegzusehen und auf dich zu sehen, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen, dass wir gemeinsam kommen und ja, unsere Augen auf dich richten und dass du im Mittelpunkt stehst.
Und mach bitte die Stille zu einem Ort, Vater, wo wir dir begegnen können. Hilf uns dabei. Schenk uns dann die Erfahrung, dass du uns wirklich besuchst. Wir wollen jetzt vor dir still sein. Und wir danken, dass du da bist. Amen. wünsche euch, dass die Stille einen Platz in eurem Leben gewinnt, dass durch Gott einen näheren Platz in eurem Herzen gewinnen kann.